Grüezi miteinander, da sind wir wieder. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Aber ich betone, ich unterstreiche das selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir sind die früh globalisierte geistige Morgengymnastik hier im Freiheitsredui am Zürichsee, dort, wo die Demokratie und die Meinungsäußerungsfreiheit, die Vielfalt der Standpunkte immer wieder aufs entschiedenste notfalls mit der Hellebarde verteidigt werden muss. Ich begrüße Sie, bevor ich gänzlich mich vergaloppiere, ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt an diesem legendären 8. Januar 2025, Mittwoch, heute exakt vor 90 Jahren, sind geboren, meine Mutter, ein Zufall, und ebenso ein Zufall, wenn auch ein bekannterer, ein weltbekannterer Zufall, Elvis Presley, the King of Rock'n'Roll, der Mann, der die schwarze Musik da den Weißen übertragen hat, in einem Akt der kulturellen Aneignung, würde man sagen. Möglicherweise hätten sie bis vor kurzem noch unter der Biden-Regierung einen Elvis Presley verboten und gesagt, das geht doch nicht, dass du da die Musik von Chuck Berry nimmst oder von einem anderen schwarzen Bluesmusiker und dir da als Weißer gewissermaßen unterjubelst. Aber damals ging das eben noch, und Elvis Presley ist einer der ganz großen Pioniere der Unterhaltungskultur, der Mann, der mehr Seele in einem Hüftschwung hatte als Annalena Baerbock in allen ihren Bundestagsreden. Ist allerdings auch nicht so schwer, das zu übertrumpfen, wenn Sie mir diese Bemerkung erlauben. Und für mich ein Meilenstein in der Weltgeschichte der guten Laune ist der Auftritt von Elvis damals 1968 im schwarzen Leder Overall, The Man in Black, mit der akustischen Gitarre. Unglaublich, diese Coolness, diese Gelassenheit, diese federnde Intensität dieses wirklich Giganten der rockmusikalischen Unterhaltung. Das Ende war ja dann eher etwas trist, etwas traurig. Als weißer Wal von Las Vegas ist er da in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Viel zu früh, wir gedenken Elvis Presley, eines der ganz Großen der Kulturgeschichte der amerikanischen, ja, der Weltkulturgeschichte im 20. Jahrhundert. Es ist ja hochinteressant, meine Damen und Herren, wie sich die Welt verändert, seit Donald Trump gewählt worden ist zum neuen US-Präsidenten. Da hat also faktisch schon eine Art Zeitenwende jetzt wirklich also stattgefunden. Und eine der interessantesten Nachrichten, vielleicht haben Sie es mitbekommen, gestern, der Facebook-Gründer und Instagram-Besitzer Mark Zuckerberg hat eine Kehrtwende hier bekannt gegeben, hat gesagt, ja, wir standen unter Druck, wir wurden zensuriert, die Behörden haben uns das Leben schwer gemacht, jetzt gehen wir zurück zu den Wurzeln von Facebook und Instagram und wir setzen uns wieder ein für die freie Meinungsäußerung. Und diese Fake-News-Fabrikanten, da diese Zensoren- und Inquisitoren-Gesichter, Faktenchecker genannt, also das ist nur schon der Begriff, die Zuschreibung ist pure Fake-News, denn diese Faktenchecker haben oft nicht Fakten gecheckt, sondern Fakten verdreht und oftmals dann eben in falscher, irreführender Absicht. Davon will er sich freimachen, das will er abschütteln, also Mark Zuckerberg befreit Facebook und Instagram. Und das ist natürlich auch eine Neuausrichtung jetzt aufgrund der politischen Lage in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich weiß, die deutschen Medien hyperventilieren wegen Trump, wegen Elon Musk. Und es gibt da sicherlich auch viele Einwände, die man haben kann, und Wehrweisungen. Und es ist auch richtig, kritisch zu bleiben, wenn solche Alpha-Tiere gewissermaßen Godzilla und King Kong vereint angreifen. Aber ich möchte doch hier etwas Gegensteuer geben und sagen, das sind auch positive Disruptionen, das hat etwas Befreiendes, das hat etwas Wohltuendes. Diese ganze Mehltau der Woke-Kultur, dieser Sprech- und Denkverbote, da kommt jetzt tatsächlich frischer Wind über den Atlantischen Ozean. Mal sehen, wie weit er uns trägt. Und Elon Musk ist ja unermüdlich damit beschäftigt, 24 Stunden am Tag im Grunde alle Länder dieser Welt zu regieren und danach noch seine Milliardenkonzerne. Letzte Woche hat er noch ein riesiges Datacenter in Dallas eröffnet. Also wenn man sich mit Elon Musk vergleicht, dann kann man schnell Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Wie er sich jetzt da überall mit seinen Akzenten hineindrängt, ja, da regen sich auch einige auf, aber er löst eben gute Diskussionen auf. Auch und gerade in Deutschland mit der AfD gegen diese Brandmauern, gegen diese Ausgrenzungen und gegen diese Herabsetzungen. Und in den USA hat jetzt also eine richtige Debatte schon stattgefunden oder findet sie statt über die AfD. J.D. Vance, der Vizepräsident, hat getwittert oder geixt, wie man das vielleicht besser und zutreffender sagen sollte. Er hat gesagt, ja, das sei doch interessant. Er selber würde jetzt keine Partei zur Wahl empfehlen. Aber die Bezeichnung der AfD als Nazi-Partei, das sei doch völlig falsch, weil die AfD ja auch und gerade in Gebieten sehr stark sei, in denen früher sehr viele Widerstandskämpfer gegen Hitler unterwegs gewesen waren. Ich meine, das sind ja alles abenteuerliche Beweisführungen. Aber was ich gut finde, ist, dass eben gegen diesen Hartbeton des deutschen Meinungs- und Medienmainstreams, gegen diese Betonwand, hier doch etwas andere Akzente auch gesetzt werden aus den USA. Also so machen wir die Amerikaner wieder Freude, wenn sie da im Namen der anarchischen, der Meinungsanarchie, der freien Meinungsanarchie in Erscheinung treten. Und natürlich ist das für die EU ein Problem, wie die Medien schreiben, selbstverständlich, denn die EU ist das Gegenteil der Vereinigten Staaten von Amerika unter Trump. Die EU ist das Gegenteil der Freiheit. Die EU ist zum bürokratischen Moloch geworden. Eine gute Idee ist zu einer schrecklichen Realität verkommen. Das ist doch das große Problem. Und immer mehr Leute in der Europäischen Union, immer mehr Europäer haben doch das Gefühl, dass die EU die Ursache ihrer Probleme sei und nicht Teil von deren Lösung. Und damit muss man sich ernsthaft auseinandersetzen. Das machen auch immer mehr Politiker. Herbert Kickl zum Beispiel, der mutmaßliche neue Kanzler in Österreich, hat ja mal gesagt, unverantwortlich handelt nicht, wer einen EU-Austritt in Erwägung zieht. Unverantwortlich handelt der, der diese Notmaßnahme gar nicht erst in Betracht nimmt, gar nicht erst als Möglichkeit zur Kenntnis nimmt. Und da hat er meines Erachtens vollkommen recht. Ich meine, die EU ist Ausfluss nobler Bestrebungen. Und die Idee dahinter ist nicht falsch, aber Entschuldigung, das ist eine menschengemachte Konstruktion und wie alles Menschengemachte ist es nicht für die Ewigkeit gemacht, sondern dringend revisionsbedürftig da, irrtumsanfällig. Und diese Heiligsprechung der EU, die ist nicht gut, die ist kontraproduktiv, die ist auch gefährlich, weil damit auch wieder so ein Popanz, so ein goldenes Kalb errichtet wird, das man jetzt in Ruhe zu lassen oder anzubeten habe. So geht es nicht, meine Damen und Herren. Und Diskussionen und Konflikte machen uns eben auch bewusst oder sie machen uns vielleicht auch Mut, hier etwas selber entschiedener dagegen zu halten. Zum Thema Deutschland habe ich übrigens eine sehr interessante Zuschrift bekommen gestern, beziehungsweise das ist ein Kommentar unter meiner YouTube-Sendung. Und da schreibt mir eine Christiane wirklich sehr aufmerksam, dass sie irritiert und ja beelendet sei dadurch, dass die Deutschen ja bei ganz wichtigen Entscheidungen gar nichts zu sagen gehabt hätten, etwa beim EU-Beitritt oder bei der Verabschiedung der D-Mark. Und das stimmt. Ich habe damals ja in Deutschland noch tätig als Chefredaktor der Welt mit einigen dieser Politiker sprechen können und sie haben mir immer erklärt, ja wissen Sie, wenn wir die Deutschen befragt hätten zum EU-Beitritt oder zur Abschaffung der D-Mark, dann wären wir ja gar nie damit durchgekommen. Und Helmut Kohl selber hat ja mal gesagt, die Politik sei zu wichtig, als dass man sie dem Volk überlassen dürfe. Also wenn etwas ganz wichtig sei, dann müssen die Politiker die Regie übernehmen. Und da haben wir natürlich als Schweizer eine ganz andere Auffassung. Die Politik ist viel zu wichtig, als dass man sie diesen Apparatschiks und Berufspolitikern und Bürokraten in Brüssel überlassen darf. Und ich glaube, diese Einsicht, dieses demokratische Empfinden, das bekommt jetzt Auftrieb dank Donald Trump. Wir werden sehen, wir bleiben kritisch, wir bleiben gespannt, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass hier ein neuer Schwung, sozusagen eine gewaltige Dosis Frischluft, eben in diese abgestandenen Bezirke da der Europäischen Union und gerade auch der Bundesrepublik Deutschland kommt. Und der Schwächeanfall, um jetzt gleich Österreich noch einzubeziehen, der Schwächeanfall dieses Verliererkartells unter dem Staatspräsidenten van der Bellen, die ja zuerst versucht haben, die FPÖ auszubremsen, das ist ja gescheitert, kläglich gescheitert. Und jetzt haben diese Zauberkünstler genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie eigentlich erreichen wollten. Sie haben nämlich Kickl massiv gestärkt. Wenn man ihn von Anfang an beauftragt hätte, dann hätten ihn die anderen vielleicht auflaufen lassen, hätten ihm die kalte Schulter gezeigt. Aber jetzt haben sie selber gezeigt, dass sie nichts zustande bringen. Und jetzt kommt natürlich Herbert Kickl aus einer Position der Stärke und kann da Dinge gestalten, die er vorher vielleicht gar nicht hätte gestalten können bei der Regierungsbildung. Also man sieht, diese Politik der Brandmauer ist auch kontraproduktiv aus Sicht derer, die sie errichtet haben. Die schaden sich damit selber und nichts veranschaulicht deutlicher als die durchschlagende Durchschnittlichkeit, um es mal wohlwollend auszudrücken, der hier involvierten Politiker. Übrigens hat die Schweizer Tageszeitung, Tagesanzeiger, eine sehr interessante Zitatenzusammenstellung gemacht zu Herbert Kickl. Und wenn man das liest, dann fragt man sich schon, warum die Medien eigentlich dermaßen hyperventilieren. Beziehungsweise man fragt sich das nicht, man weiß es. Die Medien sind einfach links. Und weil sie links sind, glauben sie, sie hätten die Wahrheit und die Moral auf ihrer Seite, trauen sie auch den Wählern nichts zu. Das finde ich übrigens interessant. Die Arroganz der Journalisten, die institutionalisierte Überheblichkeit, das ist ja in Deutschland himmelschreiend geradezu, wie da die Journalisten sich immer wieder einzubilden scheinen. Sie hätten da die Moral und die Demokratie gewissermaßen mit dem Frühschoppen, wie sagen wir da, mit dem Kinderschoppen da, also schon im Säuglingsalter eingeträufelt bekommen. Was für eine Anmaßung! Ich meine, diese Herrenreiterallüre, da haben sie eben auch in den Medien. Sie haben also schon in Deutschland und in Österreich, zum Teil auch in der Schweiz, haben wir so ein Kartell der Besserwisser und diese Moralisierer, die da glauben, irgendwie Menschen höherer Ordnung zu sein. Also denen muss man auch ein bisschen die Luft rauslassen. Aber jetzt die Zitatensammlung hier von Kickl, zum Beispiel über die Pläne der FPÖ. Ein freiheitlicher Volkskanzler wird der Diener, das Sprachrohr und der Beschützer der Österreicher sein. Ja, Diener der Bevölkerung, ja, um das geht's ja. Die erste Maßnahme, die es aus meiner Sicht und aus freiheitlicher Sicht dringend braucht, ist eine temporäre Aussetzung des Asylrechts in Österreich. Das bräuchten sie auch in Deutschland. Nicht Böllerverbote. Ich meine, es gab doch früher auch kein Böllerverbot, aber da gab es auch nicht 1500 oder 1400 Straftaten in einer Silvesternacht. Das hat nichts mit den Böllern zu tun, sondern das hat mit den offenen Grenzen zu tun. Und wenn sie eben die Grenzen öffnen, wenn sie quasi die totale Freiheit an den Außengrenzen zulassen, dann müssen sie das eben konterkarieren mit der totalen Unfreiheit im Inland. Und das ist das, was sie jetzt erleben in Deutschland. Verbote, Messerverbote, Böllerverbote, Sprechverbote. Man darf nicht mehr reden, man darf nicht mehr denken, was man will, man darf die Missstände nicht mehr ansprechen. Offene Grenzen produzieren Unfreiheit, auch im Arbeitsmarkt. Sie müssen dann überregulieren, sie brauchen noch mehr Schutzmaßnahmen. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Darum ist es wichtig, dass man zu einer Kontrolle der Grenzen zurückkehrt. Das heißt nicht, dass man eine Betonmauer oder einen Todesstreifen errichten muss, meine Damen und Herren. Das ist ja logisch. Es geht darum, einfach reagieren zu können, wenn zu viel von außen eindringt. Sie müssen ja ihre Haustüre auch abschließen können. Die kann man ihnen auch nicht rausmontieren. Aber unsere Politiker haben die Haustüren unserer Länder abmontiert. Und das ist gefährlich, das gefährdet vor allem die Freiheit. Und die Liberalen, die Freiheitlichen, da diese genialen Superredner da, diese Michelangelos der Rhetorik um Christian Lindner, die sollten sich aus liberaler Sicht einmal damit beschäftigen, dass eben die Unfreiheit durch diese Offenheit produziert wird. Wer offen ist für alles, ist nicht mehr ganz dicht. Das ist doch hier die Erkenntnis, die man daraus ziehen muss. Ich würde im Bereich der Sozialleistungen hergehen und die Mindestsicherungen zu einem Privileg der österreichischen Staatsbürger machen. Da kann man auch sehr viel Geld sparen. Eine Neudefinition der Solidargesellschaft, die hier Herbert Kickl vorschlägt. Oder, auch interessant, wir sind nicht rechtsextrem, wir haben nur extrem oft Recht. Also finde ich richtig gut, da diese Verdichtung. Also er ist schon auch ein sprachliches Aphorismen-Genie, da ein kleines, da der Herbert Kickl. Migration, sowohl eine militärische Sicherung der Staatsgrenzen, aber auch nationalstaatliche Abschiebungsinitiativen abseits von Frontex dürfen jedenfalls kein Tabu mehr sein. Und auch die Remigration wird hier in Erwägung gezogen. Ja, das löst dann natürlich bei den Linken einen unglaublichen Aufschrei aus. Aber in den USA wird das diskutiert und selbstverständlich muss man Leute abschieben können, die dokumentiert haben, dass sie weder willens noch fähig sind, sich zu integrieren bei uns. Und da muss man auch nicht eine Integrationsmaschinerie auf Kosten des Steuerzahlers installieren. Ich meine, wo sind wir denn, wenn nicht mehr der Gast, der in ein neues, in ein Gast, in ein Aufnahmeland kommt, wenn nicht der oder die sich anstrengen, alles daran setzen, das ist doch auch eine Beleidigung für all jene Zugewanderten, die sich anstrengen mussten, um ihren Platz zu finden in unseren Leistungsgesellschaften. Das ist dermaßen verlottert und verwahrlost, diese Migrationspolitik. Und eben, wenn man so etwas sagt, so etwas gesunder Menschenverstand, dann wirst du in den Medien also wirklich unter Dauerfeuer genommen, unter Drohnenbeschuss. EU-Austritt, das habe ich Ihnen schon gesagt, unverantwortlich ist nicht der, der das in Erwägung zieht, sondern der, der das ausschließt. Öffentlich-rechtliche Medien, weg damit, so einfach ist das. Mal sehen, ob Herbert Kickl es jetzt schafft, eine Regierung zu bilden. Aber das sind ja alles Indizien dafür, auch die Äußerung von Zuckerberg, eben Donald Trump, Giorgia Meloni jetzt wieder in Amerika, Elon Musk, der da eben 24 Stunden am Tag alle Regierungen mit fernsteuert. Das sind alles Zeichen, dass sich da etwas verändert. Und es zeigt sich eben auch, dass das, was vorher in den Vereinigten Staaten stattgefunden hat, derart bräsig und irgendwo auch paralysiert wirkte, gewissermaßen mumienhaft, das beginnt sich nun wieder zu regen. Die Vereinigten Staaten schicken sich an, hier wieder zurückzukommen. Die Abwahl von Justin Trudeau übrigens gehört auch in dieses Kapitel. Nichts Neues für Weltwoche Daily Zuschauer. Man sieht ja eben, dass sich jetzt in diesen anspruchsvolleren Zeiten das politische Personal auswechselt. Was sind noch weitere Themen heute Morgen in den Medien? Ja, Trump hält baldiges Treffen mit Putin für möglich. Macron fordert von der Ukraine Realismus. Also ich meine, Emmanuel Macron, das ist ja auch ein Politiker, ein Ertrinkender, der sich da um Kopf und Kragen redet. Er erinnert mich etwas an die Schlussszene von Cape Fear mit Robert De Niro, der da gurgelnd untergeht und irgendwelche Verse von sich gibt. Emmanuel Macron, das ist auch ein Mann, der heute das sagen kann und morgen das Gegenteil, ohne rot zu werden. Jetzt vor kurzem hat er noch gesagt, NATO-Truppen müssten in die Ukraine einmarschieren. Und jetzt sagt er, die Ukraine brauche mehr Realismus. Also die Unseriosität der Politik ist nicht zu überbieten. Und es ist eben eine Tragödie, diese übermütige Kriegstreiberei. In Deutschland ist sie immer noch zum Teil vorhanden bei Politikern, denen die Fälle ganz massiv davonschwimmen, etwa einer Frau Strack-Zimmermann und anderen, da der Roderich Kiesewetter. Wissen Sie, ich meine, diese ganze Strategie, da diese Putin-Strategie der Medien auf volle Konfrontation zu gehen, die ja nie eine volle Konfrontation wäre. Man hat ja immer nur zynisch die Ukrainer für die eigene Freiheit sterben lassen wollen. Hier diese Kriegs dieses Kriegsgetrommel da, dieses Huronengebrüll aus den Medien, das ist einfach unglaublich. Und diese Strategie ist gescheitert. Und die Amerikaner haben es längst gemerkt, jetzt auch auf der Stufe der Regierung. Und deshalb bemüht man sich, beeilt man sich hier, diesen überflüssigsten aller Kriege in letzter Zeit hier wieder endgültig außer Kraft zu setzen. Man wird vielleicht nicht den Friedensplan finden, aber ich glaube, ich bin zuversichtlich, dass bald ein Waffenstillstand folgen könnte. Aber hier haben doch die Medien wieder einmal auf der ganzen Linie versagt, haben sie uns in die Irre geführt. Sie haben uns versucht, in einen Zustand der kollektiven Kriegshysterie hineinzuversetzen. Mit welcher Strategie, mit welcher Überlegung? Es hat eben hinten und vorne nicht funktioniert. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland haben Europa geschwächt. Mit kriegerischen Mitteln hat man die Russen nicht in die Knie zwingen können. Und die Ukraine ist nun nicht dieser blütenreine, lupenreine Vorposten der Demokratie, als der er dargestellt wurde. Aber das hätte man alles schon vor 2-3 Jahren wissen können und nicht erst jetzt. Aber da musste man durch, eben in dieser wohlstandsverwahrlosten, übermütigen Kriegsparanoia, in die man sich da hineingesteigert hat, in diese Kriegs- und Untergangsbegeisterung. Man muss es schon fast so ausdrücken. Elon Musk mischt Italiens Politik auf. Trump, das ist noch wichtig, NATO-Staaten sollen Verteidigungsetat auf 5% erhöhen. Ja, zahlt jetzt hier endlich auch mal. Das hat er ja schon beim letzten Mal gesagt. Da haben sie noch ausgelacht, die deutschen Abgesandten da bei der UNO. Und heute haben sie gemerkt, Trump hatte recht, Trump lag richtig. Olaf Scholz übrigens, der noch Kanzler, der um seine Wiederwahl ringende Kanzler, er kommentiert übrigens die Vorgänge in Österreich. Er findet es ja ganz skandalös, dass Elon Musk und andere sich einmischen, aber die deutschen Politiker haben überhaupt keine Mühe, sich in die Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Er empfindet das als beunruhigend, was jetzt in Österreich passiert. Also wenn ein demokratischer Prozess stattfindet, ist das in der deutschen Spitzenpolitik kein Grund zur Besorgnis, meine Damen und Herren. Merken Sie etwas? Es wird dunkel in Österreich, schreibt die FAZ. Ja, vielleicht wird es auch hell in Österreich. Wir sind hier nicht auf einem Basar. Strack-Zimmermann stellt sich gegen Trump. Ja, das sind rhetorische Rückzugsgefechte. Und die Intervention des amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance, die hatten wir bereits, meine Damen und Herren. Zuckerberg befreit Facebook, Elvis Presley forever, die Freiheit, die aus der Hüfte kam, und die disruptiven Entwicklungen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Mögen Sie das Korallenriff, das oder den Korallenriff der Europäischen Union, den Hartbeton der Bürokratie in Europa und in den einzelnen Mitgliedstaaten, mögen Sie das aufknacken und aufmischen. Ich glaube, wir steuern auf interessante, bessere Zeiten zu. Mittelfristig, wirtschaftlich bleibt es noch nicht so erfreulich in Europa, da muss man sich ein bisschen warm anziehen. Aber meine Damen und Herren, ich lasse mir die Überzeugung nicht nehmen, dass auch das gute alte Europa, so oft schon heimgesucht von Wahnsinn aller Art, dass sich dieses Europa wieder aufrappelt. Und wir Schweizer gehören auch zu Europa. Und ich sage Ihnen, ein guter Europäer ist kritisch gegenüber der EU. Einen schönen Tag, bis bald, bis später. Ich freue mich aufs Wiedersehen.